Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich gemeinsam mit euch herausfinden, welche psychologischen Folgen Migration hat. Warum fällt es manchen Menschen leichter, sich in einem neuen Land zurechtzufinden? Und welche Rolle spielt es, ob sie freiwillig oder unfreiwillig geflohen sind? Ich will außerdem herausfinden, warum manche liebend gern Horrorfilme schauen, während andere allein beim Gedanken daran Panik bekommen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Im Jahr 2022 haben hierzulande rund 21,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund gelebt. Das entspricht 26,7% der Bevölkerung. 62% aller MigrantInnen und Migranten sind selbst migriert, heißt, sie leben in erster Generation in Deutschland. 38% wurden bereits in Deutschland geboren. Das waren jetzt recht viele trockene Zahlen. Ich habe sie genannt, weil sie zeigen, obwohl der Großteil der Deutschen keinen Migrationshintergrund hat, leben wir alle mehr oder weniger mit Menschen zusammen, die selbst oder deren Vorfahren aus einem anderen Staat eingewandert sind. In der Forschung der klinischen Psychologie waren Fragen zu Migration, Kultur und psychischer Gesundheit lange unterrepräsentiert und sie sind es oft auch noch heute. Dabei hat jede Migrationserfahrung auch psychologische Folgen für die Betroffenen. Das zumindest sagt der Psychologe und Extremismusforscher Ahmad Mansour. Er selbst ist als arabisch-israelischer Muslim in Israel aufgewachsen. Seit 16 Jahren lebt er jetzt in Deutschland. Und von ihm will ich heute unter anderem wissen, was Menschen gemeinsam haben, die ihre Heimat verlassen. Egal, ob sie nun vor Krieg oder Armut fliehen. Ahmad und ich kennen uns bereits. Gemeinsam mit seiner Frau Beatrice hostet er nämlich den Weltpodcast Ein Herz und ein Habibi. Deshalb duzen Ahmad und ich uns heute auch. Ahmad, kannst du uns zuallererst mal auf so einen Stand bringen und erklären, was der Begriff Migrationspsychologie bedeutet?
Das ist ein neuer Begriff, das beschäftigt sich eigentlich mit der Phasen der Integration bei Menschen und bei der Folgen von Migration bei Menschen. Zum Beispiel, welche spezielle psychische Belastungen kommen auf Menschen zu, wenn sie von A nach B migriert haben, wenn sie in eine neue Gesellschaft leben wollen. Es beschäftigt sich mit Identitätsverlust, Ängste, mit Erziehungsmethoden, mit den Phasen der Migration, also welche emotionale Prozesse machen Menschen, die in eine Gesellschaft neu dazu gekommen sind.
Menschen verlassen ihre Heimat ja aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also die einen fliehen vor Krieg zum Beispiel, wieder andere vor Armut. Gibt es dennoch etwas, was alle gemeinsam haben?
Was man psychologisch beobachtet, ist bei vielen, vielen dieser Menschen diese Entwurzelungsgefühle, die dann entstehen, wenn man dann nicht in seine Ursprungsumfeld ist. Dazu kommen natürlich, und das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch, Sprachprobleme, Anpassungsprobleme, zum Beispiel, ob man alleine gekommen ist oder mit Familie. Wir merken auch sehr oft, dass die Kinder viel besser sich anpassen, die Sprache lernen als ihre Eltern. Das heißt, auch die Eltern-Kind-Beziehung leidet oder mindestens ändert sich in solchen Prozesse, wie Menschen darauf reagieren. Komme ich mit einem Flugzeug von meinem Heimatland hierher oder mache ich auf dem Weg traumatische Erlebnisse? Komme ich aus einem Krieg oder komme ich wegen wirtschaftlichen Gründe nach Europa? All das spielt natürlich eine Rolle. Und was wir sehr oft beobachten, ist natürlich Menschen, die in eine andere Kultur sozialisiert, die eine riesen Distanz oder Unterschied zu den zu der Kultur, in dem man hier in Deutschland in der Mehrheitsgesellschaft findet, da entstehen natürlich A, Anpassungsbedarfe, die Menschen sozusagen mitbringen, Ängste natürlich, aber auch Missverständnisse. Wir beschäftigen uns sehr oft mit der Psychotherapie im Kontext von Migration und Kultur. Das heißt, kultureller Eigenschaften, die Menschen mitbringen, die dann entweder zu einer Beförderung von psychischer Erkrankungen oder halt zu Problemen in der Psychiatrie führen. Und das sind alle Aspekte, die in der Migrationspolitik eine Rolle spielen und die uns uns alle dazu bewegt, seit 2015 intensiver darüber nachzudenken, wie können wir die Psychotherapie so interkulturell gestalten, dass wir auch diese Menschen erreichen und ihnen Angebote machen.
Welchen Unterschied macht das denn jetzt, ob ich unfreiwillig, also zum Beispiel vor Krieg, oder freiwillig fliehe?
Ja, das sind Prozesse von Entscheidungen, die Menschen treffen. Wenn jemand zum Beispiel eine Vorbereitungsphase hat, mit dem man abschließt, indem man auch immer wieder die Möglichkeit hat, auch zurück zu seinem Heimatland zu gehen. Zum Beispiel Studenten, die hier studieren, auch die haben natürlich Probleme mit der Sprache, mit der Anpassung, mit der neuen Kultur, mit sich irgendwie zurechtfinden, eine Gesellschaft. Ich erinnere mich an der Phase, meine Migration, die erst ein paar Monate mit 28 in einem Land zu sein, wo man die Sprache nicht beherrscht, wo man wie ein Kleinkind angewiesen auf Hilfe von anderen, all das spielt natürlich eine Rolle, aber trotzdem, ich hätte damals die Möglichkeit gehabt, mich Abschied zu nehmen, mit dem Flugzeug hierher zu kommen. Andere Menschen, und das sind die Mehrheit der Menschen, die zu uns kommen wegen Asyl, also die von Syrien oder Irak oder Afghanistan fliehen, wo Krieg herrschte, wo diese Entscheidung sehr schnell getroffen wird, wo Menschen manchmal oder in den meisten Fällen gezwungen werden, von heute auf jetzt ihr Heimat zu verlassen, und diese nicht vorhandenen Abschied nehmen, diese gezwungene Migration erschwert natürlich das Ankommen, weil viele Menschen gar nicht wissen, ob sie vor 3 Monaten in Deutschland bleiben oder vor 3 Jahren. Und das haben wir immer wieder erlebt, und das spielt auch in der Psychologie natürlich auch eine enorm große Rolle, wenn man dann die Gastarbeiter anschauen, die über Jahrzehnten auf Koffer gelebt haben. Das heißt, hier waren aber immer wieder ihre Kinder und sich selber auch das Gefühl vermittelt, wir werden irgendwann zurückkehren. Und genau zwischen den Welten zu leben, ohne dass man weiß, wo man ist, emotional, schafft natürlich auch Identitätsprobleme und schafft Probleme in den emotionalen Ankommen in eine Gesellschaft. Und all das spielt eine Rolle, natürlich unterschiedlich, ob man dann freiwillig oder gezwungenermaßen in eine neue Gesellschaft migriert.
Welche psychologischen Folgen kann denn eine Migrationserfahrung haben? Das ist jetzt natürlich eine sehr offene Frage, aber was sind vielleicht die häufigsten Folgen, die ihr so beobachtet?
Die allerhäufigste Folge ist Traumatisierung. Das heißt, der Weg nach Europa, die Erlebnisse auf dem Weg hierher, diese Sprachlosigkeit im neuen Heimat, diese Überforderung, die viele erleben, schafft traumatische Erlebnisse, entweder in der Migration oder, wie wir sehr oft beobachten, Menschen, die aus Kriegssituationen kommen und das mitbringen. Das ist ein Riesenthema, auch in der Psychiatrie, in der Behandlung, in der Begleitung von solchen Menschen. Und dann gibt's Prozesse, die später anfangen. Das heißt, in dem Moment, wo die Menschen nicht mehr beschäftigt, eine Wohnung zu finden, die Sprache zu lernen, eine Arbeit zu finden, dann kommen meistens Identitätsverlustängste. Viele fragen sich, was passiert mit mir gerade? Bin ich immer noch Teil meiner alten Kultur? Oder ist das Leben in einer neuen Kultur etwas, was meine Identität irgendwie gefährdet? Vor allem, wenn Kinder mit dabei sind, die dann zu einer Schule hier gehen, die eine neue Sprache, neue Freunde, neue Traditionen mit nach Hause bringen, entstehen dann immer wieder Konflikte, die dann zu Identitätsverlustängste gehen, die man natürlich begegnen und abbauen muss. Und dann beobachten wir natürlich auch sehr viel Entwurzelungsängste. Also die Ängste, dass man nicht mehr das ist, was man damals war, als er dann in Syrien oder in Afghanistan lebte. Das sind Prozesse, die man sehr, sehr häufig beobachtet. Und dann gibt es natürlich halt in der Integration Leute, die dann bewusst entscheiden, in Parallelgesellschaften zu gehen, weil sie dann sozusagen physisch in einem neuen Land ist, aber emotional noch nicht angekommen. Entstehen manchmal Aggressionen, Ablehnung gegenüber die Mehrheitsgesellschaft oder Anpassung oder Überanpassung. Das heißt, Menschen, die dann komplett ihre ganze Identität abgeben oder aufgeben und versuchen, Teil einer neuen Gesellschaft zu sein.
Wie lässt sich denn erklären, dass es selbst MigrantInnen der 3. und 4. Generation gibt, die Schwierigkeiten haben, in dem Land anzukommen, in dem sie jetzt leben?
Das ist auch sehr kompliziert. Das hat natürlich auch mit der Art und Weise, wie diese Menschen aufgenommen werden in Gesellschaften. Also wenn Menschen immer noch nach drei Generationen als die Fremden gesehen werden, wenn sie anders behandelt werden, wenn sie Diskriminierung und Rassismuserfahrungen machen müssen, dann hilft das natürlich nicht, dass sie auch emotional ankommen. Dazu kommen auch natürlich Erziehungsmethoden. Das heißt, erziehe ich meine Kinder so, dass sie dann ohne Probleme, ohne wenn und aber Teil dieser Gesellschaft sein dürfen, oder vermittle ich ihnen immer wieder, dass sie halt was anders sind. Ich treffe sehr oft Leute in der dritten, vierten Generation, die mir berichten, auf der Straße werden sie immer als die Ausländer, als die Muslime, als die Türken, die Araber wahrgenommen, gehen nach Hause und werden von ihren Eltern wegen ihr Verhalten als zu deutsch beschimpft. Das heißt, sie sind zwischen den Stühlen und das hilft natürlich nicht beim Ankommen. Wir merken auch, dass die Werte eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn ich mein Kind, wenn ich meine Familie, wenn ich mir selber das Gefühl gebe, die Werte der Mehrheitsgesellschaft, die ja auf Menschenrechte basieren, auf Grundwerte basieren, die sind ja nicht deutsch, sondern halt universal. Wenn ich die Leute erlaube, Teil davon zu sein, wenn ich ihnen nicht Angst vor Gleichberechtigung, vor Meinungsfreiheit mache, dann sind die Prozesse der Integration viel einfacher, als wenn ich zu Hause immer wieder andere Werte vermittle, die dann aber im Widerspruch zu der Grundwerte in diese Gesellschaft führen. Das heißt, auch in der dritten Generation, wenn ich vermittle, eine Frau hat weniger Wert und da muss die Frau auf ihre Ehre aufpassen und die hat sich anders zu verhalten, dann wird es immer zu irgendwelche Probleme und Konflikte mit der Mehrheitsgesellschaft, aber auch emotional mit mir selber bei der Integrationsprozesse kommen, als wenn dann entspannt läuft. Und da gibt es alles. Es gibt auch in der dritten Generation Menschen, die schon längst angekommen sind. Es gibt aber leider auch Menschen, die auch in der dritten Generation andere Werte in sich tragen, die dann zu Konflikten führt.
Das war Ahmad Mansour. Vielen Dank für deine Expertise.
Gerne.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt.
Wahrscheinlich kennt jeder von uns mindestens eine Person, die Horrorfilme liebt. Bei mir ist das meine beste Freundin. Ich glaube, es gibt keinen Streifen, den sie noch nicht gesehen hat. Je blutrünstiger, desto mehr gefallen sie ihr. Auch wenn wir ansonsten recht viel gemeinsam haben, diese Leidenschaft teilen wir nicht. Ich würde mir nicht mal für Geld Horrorfilme anschauen. Ich halte mir ja schon die Augen zu, wenn sich Menschen in Serien prügeln. Aber warum ist das so? Also warum lieben manche Menschen Horrorfilme? Egal, ob wir Sex haben, etwas Leckeres essen oder uns in einer Gefahrensituation befinden, unser Gehirn schüttet bei jedem dieser Ereignisse, wenn auch unterschiedlich stark, Dopamin aus. Dopamin ist ein Botenstoff zwischen Nervenzellen und spielt eine wichtige Funktion in unserem Belohnungssystem. Es ist dafür verantwortlich, dass wir Glücksgefühle empfinden können. Wie viel Dopamin beim Schauen eines Gruselstreifens ausgeschüttet wird, das hängt von der Person ab, die ihn schaut. Bei denen, die Horrorfilme so richtig genießen, sprechen PsychologInnen mitunter von Angstlust. Der Nervenkitzel bewirkt bei ihnen offenbar, dass sie sich lebendiger fühlen, weil sie Emotionen ausleben, die sie im Alltag eher selten fühlen. ZuschauerInnen genießen die Anspannung also auch deshalb, weil sie in starkem Kontrast zum vorhersehbaren Alltag steht. Und weil sie wissen, während sich die SchauspielerInnen womöglich gerade in Todesgefahr befinden, sind sie als ZuschauerInnen in Sicherheit. Übrigens, statistisch mögen Männer Horrorfilme lieber als Frauen. Grundsätzlich gilt aber, ob jemand Horrorfilme mag oder nicht, das hängt vor allem von zwei Faktoren ab. nämlich der Persönlichkeit und der Erfahrung. In Studien beispielsweise zeigen Kinder und Jugendliche bei Horrorfilmen bis zu dreifach stärkere Angstreaktionen als Erwachsene. Laut WissenschaftlerInnen liegt das auch daran, dass sie weniger Erfahrung mit Gewaltdarstellung und Schreckmomenten haben. Außerdem hätte jeder Mensch andere Toleranzgrenzen. So kommt es eben, dass meine beste Freundin nach einem Horrorfilm entspannt einschläft, während ich Bilder blutiger Szenen einfach nicht mehr aus meinem Kopf bekomme. Wer seine Grenzen kennt, sagen ExpertInnen, sollte sie besser auch einhalten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren und hoffe natürlich, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonnieren Sie uns auf den gängigen Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und ganz grundsätzlich, wenn Sie Anregungen haben, Lob oder Kritik äußern möchten, können Sie das jederzeit tun und zwar einfach per Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.